Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Als ich noch jung war, noch jünger als jetzt, habe ich mal Theologie studiert. Das sollte dazu dienen, mich auf den Dienst in der Gemeinde vorzubereiten. Und es gab diverse Fächer, die ich wirklich sehr, sehr gerne hatte. Bibelkunde war wirklich keins davon. Ich war immer schlecht in Bibelkunde, weil ich einfach nicht verstanden habe, warum ich Dinge auswendig lernen soll, die schon jemand aufgeschrieben hat. Also wenn ich das einfach nachschlagen kann, warum muss ich mir dann Bibelverse merken? Habe ich nie verstanden. Aber ein paar Verse, die sind dann doch hängen geblieben bei mir, Gott sei Dank. Einer davon, einer meiner Lieblingsverse, steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel und das ist Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich konnte mir diesen Vers gut merken, weil einerseits die Zahlen sehr leicht sind. Hebräer kann man sich irgendwie merken und dann 11 Vers 1, also irgendwas mit vielen Einsen. Andererseits konnte ich mir diesen Vers gut merken, weil er eine schöne und kurze, knackige Definition des Glaubens ist. Und dieser Glaube, die Beschäftigung damit und die Frage, was ist eigentlich Glaube, war nicht nur Inhalt meines Studiums, sondern das ist mir auch ganz persönlich wichtig. Und deshalb war es für mich ganz praktisch, so eine kurze Definition zu haben, was der Glaube denn eigentlich ist. Der Glaube ist aber ja nicht nur der Inhalt des Lebens von Theologen und Theologinnen oder anderen Menschen, die hauptamtlich und ehrenamtlich in Gemeinden arbeiten. Im Idealfall ist der Glaube auch Thema im Leben der Gemeinde und ihren Besuchenden und Mitgliedern, wie zum Beispiel den Konfis. Und da die neuen Konfis heute einmal Hallo gesagt haben, dachte ich, es wäre vielleicht ganz hilfreich, mal anhand dieses Textes und der folgenden Verse darüber nachzudenken, was ist eigentlich dieser Glaube, von dem immer alle reden? Und wie glaubt man eigentlich? Und was passiert in meinem Leben, wenn ich dieses Wagnis des Glaubens eingehe? Ich glaube, das sind große Fragen, auf die es mehr als eine Antwortmöglichkeit gibt. Und die Antworten, die man im Laufe des Lebens, wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, findet, die verändern sich sogar. Je nachdem, was in meinem Leben gerade so los ist, sind andere Dinge mir wichtig oder erscheinen mir andere Dinge als hilfreich oder wahr. Und trotzdem glaube ich, dass in diesen Versen Wahrheiten stecken, die universell gültig sind. Also unabhängig vom Alter, von der Sprache oder von der Lebenssituation. Und über diese Wahrheiten, die für mich zumindest in diesen Versen stecken, möchte ich heute sprechen. Aber vorher möchte ich gerne noch ein paar Worte zum Kontext des Textes verlieren. Weil ich der Meinung bin, wenn ich einen Bibeltext richtig verstehen möchte, dann kann ich ihn nicht einfach so aus der Bibel rausreißen, sondern muss schauen, was passiert eigentlich drumherum. Von wem wurde dieser Brief oder dieser Text geschrieben? An wen war er ursprünglich adressiert? In welcher Zeit wurde er geschrieben? Was war die Lebenssituation von den Leuten, die das damals gelesen oder gehört haben? Was ist die Gesamtaussage von dem Buch und so weiter und so fort? Keine Sorge, ich werde das jetzt nicht zur Gänze erschöpfen, sondern einfach nur ein paar Informationen mit euch teilen, die ich wichtig finde. Also, der Hebräerbrief befindet sich im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, relativ weit hinten. Wer den Brief geschrieben hat, weiß man nicht so ganz genau. Es könnte Paulus gewesen sein, der hat ziemlich viele Briefe geschrieben. Es könnte einer von seinen Schülern gewesen sein. Es könnte auch eine Frau gewesen sein, die zum Dunstkreis von Jesus gehört hat. Man weiß es einfach nicht. Wer den Brief bekommen hat, weiß man auch nicht. Man weiß nur, dass die Menschen, die diesen Brief bekommen haben, scheinbar sich mit dem ersten Teil der Bibel, also mit dem Alten Testament, sehr gut auskannten. Und aus den Inhalten des Briefes kann man schließen, dass sie mutmaßlich Probleme wegen ihres Glaubens bekommen haben, dass sie verfolgt wurden und dass es ihnen nicht so richtig gut ging, weil sie sich zu Jesus Christus bekannt haben. Und diese Bedrückung hat dazu geführt, dass einige in dieser Gruppe, die diesen Brief empfangen hat, sich sogar vom Glauben abgewandt haben. Die haben gesagt, wenn das Glaube ist, Ärger und Probleme, dann will ich das nicht. Und deswegen hat der Autor oder die Autorin dieses Briefes sich gedacht, okay, es ist jetzt an der Zeit, den Leuten mal zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und für den Autor oder die Autorin war Jesus wirklich wichtig. Sie zeigt in diesem Brief auf, dass Jesus die Erfüllung all der Versprechen ist, die die Menschen damals im Alten Testament bekommen haben. Und dass Jesus Gott ist und dadurch höher als alle anderen Menschen, die man jemals gekannt hat und alle anderen Menschen, die Macht auf dieser Welt haben. Dem Autor oder der Autorin ist es außerdem wichtig, Mut zu machen, an diesem Jesus, weil er eben so groß und mächtig ist, festzuhalten, auch wenn man gegebenenfalls verfolgt wird oder andere Probleme durch den Glauben bekommt. Vor diesem Hintergrund ist es dann sinnvoll, finde ich, wenn die Menschen bedroht wurden, dass der Glaube nochmal ganz neu oder ganz klar definiert wird. Und dass am Ende des Briefes, der Brief hat 13 Kapitel, nochmal zusammengefasst wird, worum geht's denn jetzt eigentlich? Und das ist, was der Autor, die Autorin hier macht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Kurze Randnotiz, alt meint damit nicht ein biologisches Alter, sondern die Menschen aus dem Alten Testament. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Gucken wir mal genauer hin. Was ist denn jetzt der Glaube? Ich habe es jetzt schon gesagt, eine gute Zusammenfassung ist Vers 1. Eigentlich könnte man jetzt sagen, okay, alles klar, das sagt alles aus, was der Glaube ist. Weiter im Text gucken wir uns die anderen Verse an. Andererseits, finde ich, ergeben sich aus diesem Vers auch noch weitere Fragen, wie zum Beispiel, ja, worauf hoffe ich denn eigentlich? Ich glaube, jeder von euch könnte diese Liste persönlich ausfüllen. Worauf hofft man eigentlich? Ich habe mal ein paar Beispiele zusammengestellt. Worauf hoffen wir, wenn wir glauben? Wir glauben oder wir hoffen, dass es tatsächlich einen Gott gibt. Weil ansonsten wäre es ziemlich komisch, sich sonntags morgens hier zu treffen, anstatt gemeinsam zu Hause zu frühstücken. Wir hoffen darauf, dass die Bibel glaubwürdig ist und dass all die Informationen über den Menschen und über Gott dadurch wahr sind. Wir hoffen darauf, dass dieser Gott gut ist. Wir hoffen auf Barmherzigkeit, auf Gnade, auf Vergebung durch Jesu Tod und ein neues, ewiges Leben durch Jesu Auferstehung. Wir hoffen darauf, dass es tatsächlich Wunder gibt und dass Gott uns bedingungslos liebt und dass er es gut mit uns meint. Wir hoffen darauf, dass dieser Gott tatsächlich eine Beziehung zu mir will, dass ich ihm nicht egal bin und dass dieser Gott uns gleichzeitig gesunde Beziehungen zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen ermöglicht. Wir hoffen darauf, dass wir Gott tatsächlich erleben können, dass wir nicht alleine sind, dass das Leben in der Gemeinde und in der Gemeinschaft tatsächlich eine gute Idee ist und nicht nur Ärger bringt. Wir hoffen darauf, dass Beten sinnvoll ist und ganz, ganz vieles mehr. Ich habe jetzt darauf verzichtet, euch mit Bibelstellen zuzuschmeißen, aber all das, was ich gerade aufgelistet habe und vielleicht auch die Dinge, die euch in den Kopf kommen, finden wir in der Bibel. Diese Dinge predigen wir. Wir lehren sie im Kindergottesdienst, im Konfikurs, in Teen- und Jugendkreisen. Wir singen darüber. Wir hoffen sie. Wir versuchen, diese Wahrheiten so tief in unser Bewusstsein zu verankern und es so tief in unserem Herzen zu verinnerlichen, dass wir darauf zurückgreifen können, wenn es uns mal nicht so richtig gut geht. Und manchmal glauben und hoffen wir sogar stellvertretend, wenn jemand in unserem Umfeld es gerade selber nicht kann. Ja, das geht tatsächlich. Das lässt mich hinterfragen, kann man all das denn wirklich nicht sehen, wie dieser Vers sagt? Erstmal, ja, Liebe, Vergebung, Gemeinschaft und Gott selbst kann man nicht sehen. Ich habe noch nie Liebe gesehen, würde ich gerne mal, fast so sehr wie Gott, habe ich aber noch nie. Aber man kann all diese Dinge spüren und erleben und dadurch werden sie sichtbar. Es ist ein bisschen wie der Wind. Den sehen wir ja an sich auch nicht, aber wir sehen, wie er Blätter bewegt, die dann rascheln oder wie irgendwelche Tüten ganz romantisch durch die Luft fliegen, weil sie irgendjemand in die Natur geschmissen hat. Dadurch können wir den Wind erleben. Und all diese anderen Dinge wie Liebe, Gemeinschaft, Vergebung, Gott selbst können wir erleben durch Umarmungen, durch Fürbitte, also wenn jemand anderes für uns betet, durch ein verändertes Herz und ein verändertes Denken. Und das ist für mich persönlich eine große Ermutigung. Ich muss nicht nur an unsichtbaren Dingen festhalten, was mir manchmal echt schwerfällt, sondern es gibt auch sichtbare Zeichen in meinem Alltag, die ich entdecken kann. Und apropos schwer. Ich glaube übrigens nicht, dass in diesem Vers mit nicht zweifeln gemeint ist, dass wir niemals in unserem ganzen Leben irgendwelche Fragen an die Bibel oder an Gott oder an den Glauben stellen dürfen und dass wir manche Sachen nicht hinterfragen dürfen. Vor allem in unserem Konfikurs hoffe ich darauf, dass wir gemeinsam kritisch denken können, dass wir Fragen stellen und dass ihr, liebe Konfis, nicht einfach alles hinnehmt, was wir als Team euch präsentieren, weil auch wenn wir uns natürlich gut vorbereiten und gut ausgebildet sind, auch wir machen mal Fehler. Von daher sind wir auf euer kritisches Denken, euer Fragen und euer Zweifeln ein Stück weit auch einfach angewiesen. Ich bin davon überzeugt, dass das Nicht-Zweifeln eine gewisse Grundhaltung meint im Sinne von Ablehnung. Also lehne ich das ab, was den Glauben ausmacht und worauf man hofft, was ich oft nicht sehen kann? Oder sage ich, ich kann mir grundsätzlich schon vorstellen, dass das wahr ist, aber ich habe eben für mich noch nicht alle Antworten gefunden. Entschuldigung. Also vielleicht kann das an dieser Stelle eine kleine Ermutigung sein. Zweifeln und Fragen stellen im Glauben kein Problem dar, sondern sie gehören sogar dazu. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wie glaubt man denn jetzt eigentlich? Bisher ist all das, was ich gesagt habe, relativ theoretisch. Gibt es denn vielleicht auch praktische Hilfestellungen, wie das funktionieren kann? Wie sieht es in dem Leben eines Menschen aus, wenn er gemäß Vers 1 lebt, also wenn er nicht zweifelt und festhält? Die Antwort finden wir in Vers 2. Ups. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Das bedeutet, es gibt Menschen, die uns als Vorbilder dienen können, deren Art und Weise zu leben uns ganz konkrete Antworten auf die Fragen geben können, wie glauben wir denn eigentlich? Hier sind eben in diesem Vers die alten Menschen aus dem Alten Testament gemeint. Das spielt ein bisschen auf die Kenntnisse der Empfänger an. Ich habe am Anfang gesagt, die kannten sich super gut aus mit den Geschichten im Alten Testament. Und das ist eben, was der Autor oder die Autorin hier macht. Er sagt, schaut euch doch die Leute an, die euch vorausgegangen sind. Das sind eure Vorbilder im Glauben. Mose, Aaron, Ruth, Elia, Miriam, Esther und so, so viele mehr. Wenn wir wissen wollen, wie der Glaube in unserem Alltag aussehen kann, dann können wir das in den Geschichten dieser Menschen nachlesen. Kurzer Spoiler-Alarm, wenn ihr die Geschichten selber noch lesen wollt, haltet euch kurz die Ohren zu. All diese Menschen haben Großes mit Gott erlebt und haben Großes für ihn und durch ihn getan. Und all diese Menschen hatten Fehler, Macken und Zweifel. Zu glauben bedeutet nämlich nicht perfekt zu sein. Zu glauben bedeutet, mit Gott in Verbindung zu sein. Immer wieder neu und ganz persönlich. Ich gebe an der Stelle zu, die Menschen aus der Bibel hatten schon auch eine sehr andere Lebensrealität als wir. Und manchmal helfen sie nur bedingt als Vorbilder. Die gute Nachricht ist, diese Vorbildfunktion, von der hier in dem Vers die Rede ist, ist nicht beschränkt auf diesen Personenkreis des Alten Testaments. Das gilt für alle Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Wir können gegenseitig etwas voneinander lernen, im Sinn von Gemeinden, Teenkreisen, Konfikursen. Glauben bedeutet nicht, eine Person lebt vor und alle anderen leben nach, sondern wir leben gemeinsam. Wenn wir miteinander teilen, wie wir unseren Glauben in unserem Alltag leben, wo wir Schwierigkeiten haben, wo wir Erfolge zu feiern haben, wo wir Gott in unserem Leben vielleicht sogar auf frischer Tat ertappt haben, wie er ein kleines oder großes Wunder getan hat, dann sind wir Vorbilder füreinander. Wir helfen einander zu glauben und Stück für Stück mehr zu erkennen, wer Gott eigentlich ist und was er von uns und unserem Leben möchte. Und davon ist im dritten Vers die Rede. Was passiert denn dann, wenn wir so leben? Dort steht, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Man könnte also sagen, wenn wir im Glauben leben, dann gewinnen wir Erkenntnisse. Zum Beispiel, dass es tatsächlich einen Gott geben könnte, der der Schöpfer dieser Welt ist. Oder dass es Realitäten gibt, die nicht sichtbar sind für unser Auge. Das können auch unsere Erkenntnisse sein, von denen hier im Vers die Rede ist. Wir können aber auch ganz andere Erkenntnisse durch den Glauben haben. Zum Beispiel, dass ich wirklich vergeben sollte, weil Gott mir vergeben hat. Und zwar nicht nur einmal. Dass ich nichts tun kann, was Gottes Liebe für mich kaputt macht. Wie gesegnet ich bin, weil mein Leben so gut ist. Oder andere Dinge. Unsere Beziehung zu Gott ist sehr individuell und deshalb sind unsere Erkenntnisse und auch die Glaubensschritte, die daraus resultieren, sehr individuell. Die Erkenntnisse im Glauben sind nämlich nicht nur ein Wissen, was sich in unserem Kopf befindet, sondern diese Erkenntnisse führen im Idealfall dazu, dass sich daraus auch praktische Schritte in unserem Leben ergeben, dass wir Dinge anders machen, dass sich unser Leben verändert. Der Text im Hebräerbrief Kapitel 11, Abvers 4 listet ganz ausführlich auf, was durch den Glauben im Leben von biblischen Persönlichkeiten passiert ist und welche Schritte sie gegangen sind, weil sie Dinge erkannt haben durch den Glauben. Für uns ist an dieser Stelle aber erstmal nur wichtig, wenn wir glauben, dann verändern wir uns. Dann verändert sich unser Denken und unser Handeln. Unser Leben wird anders, weil wir Gott mit einbeziehen. Ich finde das super spannend, aber ehrlich gesagt ist es auch nicht immer leicht und trotzdem immer lohnenswert. Ich habe euch jetzt sehr ausführlich erklärt, warum ich denke, dass die Verse aus dem Hebräerbrief hilfreiche Antworten auf die Fragen nach dem Glauben bieten. Glauben bedeutet zu hoffen auf Dinge, die man oft nicht, aber manchmal eben doch sehen und erleben kann. Glauben muss ich nicht alleine, sondern wie das praktisch geht, kann ich anhand von Vorbildern herausfinden, von Menschen, die mich umgeben. Und wenn wir so leben, dann wird der Glaube unser Leben, unser Denken, unser Handeln verändern. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass es viele Antwortmöglichkeiten auf die Frage gibt, was ist eigentlich der Glaube und wie glauben wir, aber dass es auch allgemeingültige Wahrheiten gibt. Diese These habe ich einfach aufgestellt und ich bleibe dabei. Diese drei Punkte, die ich gerade hier aufgelistet habe, gehören für mich zu den Wahrheiten über den Glauben, die für alle Menschen gelten. Und was denkst du? Leuchtet dir das ein, was ich gerade so ausführlich erklärt habe? Und schließt du dich meiner Meinung an? Hast du vielleicht noch Fragen? Oder siehst du etwas auch ganz anders als ich? Ich lade dich ein, heute nach dem Gottesdienst oder in der kommenden Woche dir mal einen Moment Zeit zu nehmen für dich und deinen Glauben und zu überlegen, was bedeutet Glauben eigentlich für dich? Wie lebst du ihn? Und was passiert durch den Glauben in deinem Leben? Nutz die Menschen um dich herum, um darüber ins Gespräch zu kommen, was dir dann so in den Kopf kommt. Dein Hauskreis, deine Familie, deine Freunde, den Konfikurs, den Jugendtreff, den Teenkreis, wo auch immer du auf Menschen triffst, mit denen du gerne sprichst. Denn wir glauben zwar alle ganz persönlich, aber nicht alleine. Und wenn wir anfangen, unseren Glauben inklusive all unserer Fragen und Zweifel und auch der Erfolge miteinander zu teilen, dann sind wir nicht nur Vorbilder und Wegbegleiter für uns, sondern wir sind auch Salz und Licht für andere Menschen, die vielleicht noch ganz am Anfang mit der Frage stehen, was ist eigentlich der Glaube und leuchtet mir das persönlich ein? Und genau das ist das Wesen des Glaubens, dass er uns in Beziehung führt, in Beziehung zu uns, zueinander und mit Gott. Und deshalb wünsche ich uns in unserem Alltag jeden Tag eine kleine Portion Mut und Kraft, Vorbilder und Salz und Licht zu sein. Für uns und all die Menschen, mit denen wir Tag für Tag unterwegs sind. Amen.